ARD.
Wenn wir einfach mal schauen, statistisch gesehen, also konnte ein Kind vor 100 Jahren durfte sich ungefähr 10 Kilometer alleine im Alter von 10 Kilometer alleine von Heimatort irgendwohin bewegen. Den Nachbar bis, also nicht mal eher Freunde besuchen, mit ihnen angeln gehen, und zwar 10 Kilometer. Das heißt, wenn man das jetzt nochmal aus der Metaperspektive betrachtet, hat dieses Kind einen Handlungsspielraum von 10 Kilometer, wo sie selber entscheiden kann, wo ich hingehe, wo ich Sachen erleben muss und so weiter. Kann man sich vorstellen, dass das, wie Kinder heute aufwachsen, also fast gar nicht möglich, irgendwas alleine zu machen, natürlich auch eine ganz andere Lebenswirklichkeitswahrnehmung ist, als es heute der Fall ist, weil meine Eltern halt einfach immer da sind.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was passiert, wenn ein Generationenforscher den Finger in die Wunde legt und provokant fragt, ist die junge Generation wirklich lebens- bzw. arbeitsunfähig? Rüdiger Maas, Psychologe, Philosoph und Gründer des Instituts für Generationenforschung, hat mit seinen Büchern Generation lebensunfähig und Generation arbeitsunfähig hitzige Debatten ausgelöst. Er beschreibt eine Jugend, die unter Überbehütung, digitaler Reizüberflutung und fehlender Selbstständigkeit leidet und fordert ein radikales Umdenken in Erziehung, Bildung und Arbeitswelt. In dieser Folge sprechen wir über Generationenkonflikte, die Rolle der Digitalisierung und darüber, was es braucht, damit junge Menschen wieder handlungsfähig werden. Lieber Rüdiger, schön, dass du heute da bist.
Hallo, grüß dich, Bob.
Rüdiger, du hast das in gewisser Weise auch herausgefordert, diese, wie ich es gerade in der Einleitung gesagt habe, hitzige Debatte, weil du, und ich weiß, wie das mit Buchtiteln ist, aber natürlich extrem überspitzt, wenn du von einer Generation lebensunfähig sprichst, beziehungsweise einer Generation arbeitsunfähig. Zunächst einmal, was hat eigentlich zu dieser Einschätzung geführt, die dann wahrscheinlich sehr stark überspitzt eben auf dem Buchcover gelandet ist?
Also bei arbeitsunfähig, das sehe ich zum Beispiel, ich sehe es ja nicht, dass die Nachwuchskräfte in irgendeiner Form arbeitsunfähig sind. Das war aber das, was die meisten Menschen damit assoziiert haben. Wir haben über 4000 Menschen befragt, was sind die Attribute, was du den jungen Nachwuchskräften nachsagst. Und da haben die meisten Menschen gesagt, arbeitsunfähig. Also die ging immer wieder in diese Richtung, natürlich in verschiedenen Nuancen. Aber es war am Ende des Tages, dass die einfach nicht mehr die Leistung bringen können wie alle anderen Generationen davor. Und wenn man das Buch aber selber liest, merkt man, dass es eigentlich um was ganz anderes geht, sondern der Titel tatsächlich eher provokativ gemeint ist, aber in eine ganz andere Richtung, wie die meisten denken. Bei lebensunfähig geht es eigentlich tatsächlich um die Erziehung. Es geht so nicht direkt um die Kinder, sondern eher, welche Lebenswirklichkeit wir den Kindern eben geben. Und das ist tatsächlich ein sehr überspitzter Titel. Aber aus der Psychologie weiß ich, wenn ich Hilfe schrei, kommt keiner. Wenn man Feuer schreit, reagieren die Menschen. Und das war eigentlich so der Auslöser. Wir haben für lebensunfähig über 1000 Pädagogen befragt, die am Ende des Tages über 22.000 Kinder bewertet haben. Und die Ergebnisse waren schon extrem. Und ich wollte diesen Pädagogen eine Stimme geben. Und deswegen habe ich mich für diesen Titel entschieden. Und ja, klar, der Verlag entscheidet da auch nochmal mit.
Aber kannst du da mal reingehen, was die Ergebnisse betrifft? Was kam da denn raus? Oder, du hast jetzt gerade gesagt, das waren über 1000. Das heißt, was waren vielleicht so Peaks in der Befragung, Dinge, die sich gedoppelt haben oder die besonders stark herausgekommen sind als Marker?
Vielleicht kann ich auch sagen, wie wir das mal gemacht haben. Also die Idee war tatsächlich, aus vielen Institutionen zu sagen, gibt es denn da so eine neue Generation? Und wir haben gesagt, ja, ob es eine neue gibt, wissen wir nicht. Das muss man eben erstmal belegen. Und ich kann Kinder einfach in unterschiedlichen Alters jetzt nicht den gleichen Fragebogen vorlegen. Mhm. Ich kann nicht Dreijährige gleich befragen wie Zehnjährige. Die wären aber in diesem Konstrukt der gleichen Generation eben. Und deswegen kam die Idee, nicht die Kinder direkt zu befragen, sondern die Pädagogen, weil die ja jedes Jahr eine neue Gruppe bekommen, zum Beispiel im Kindergarten, und die ja Änderungen eigentlich wahrnehmen. Und bewusst subjektiv, das war uns klar, deswegen so ein großes N. Und wir haben im ersten Moment qualitativ befragt, also Erzieherinnen und Erzieher, Grundschullehrer und Grundschullehrer. Und die sollten einfach berichten, was sich denn verändert hat in den letzten 10 Jahren. Also die mussten mindestens 10 Jahre da sein. Wir haben Privatschule, Nord, Süd, Stadt, Land, alles Mögliche eben befragt. Und da haben sich ganz, ganz viele Dinge wiederholt. So ganz, ganz viele Dinge, wie zum Beispiel, dass der Ablöseprozess den Eltern schwerer fällt als den Kindern, dass die Kinder nicht wetterentsprechend adäquat gekleidet sind, zum Beispiel im Winter ein T-Shirt, weil das halt das Lieblings-T-Shirt ist, mit Elsa drauf oder Paw Patrol. Und die Eltern dann den Erziehern den Pulli in die Hand drücken und sagen, ich habe es heute nicht mehr geschafft, ich muss weiter. Dass circa 30% der Kinder krank in die Einrichtung gebracht werden, 18% schwerkrank mit Fieber und Durchfall, wo man schon sieht beim Ablöseprozess, also wenn die Eltern die Kinder bringen, das Kind ist krank, wieso lässt du das jetzt hier? Und das fand ich schon erstaunlich. Und das haben wir dann nochmal bundesweit eben befragt, deswegen dann nochmal quantitativ, dann am Schluss über 1000 Pädagogen, die mitgemacht haben, da befragt. Und die haben am Ende des Tages über 22.000 Kinder bewertet. Und die Ergebnisse haben wir dann nochmal qualitativ validiert. Das heißt, wir haben dann nochmal Lehrer, Erzieher und so weiter diese Ergebnisse vorgelegt und gesagt, hier, was bedeutet denn das für euch? Und die haben uns das dann nochmal erklärt, weil ich bin kein Pädagoge. Die mussten mir dann schon bestimmte Punkte erklären. Und zum Beispiel, dass Kinder krank in die Einrichtung gebracht werden, war für mich, fand ich extrem. Für die war das überhaupt nicht extrem. Das haben wir schon lange so. Das ist schon lange. Wir kalkulieren sogar schon damit, weil unsere Kindergärten so unterbesetzt sind, dass wir froh sind, wenn dann kranke Kinder kommen und andere Kinder mehr oder weniger anstecken, weil wir gar nicht das Personal haben, diese große Kindermenge überhaupt noch zu wuppen. Also solche Themen, das war dann für die Alltag und für uns halt nicht. Und das meinte ich, das hat mich schockiert. Dann eben dieses nicht altersentsprechend gekleidet. Dann die Entwicklungsverzögerung, vor allem im Sozialverhalten, dass soziale Probleme nicht mehr direkt selber gelöst werden, wenn Kinder zum Beispiel Konflikte, dass sie nicht mehr selber ausgetragen werden, dass die sehr schnell zu den Erzieherinnen oder Lehrern gehen und sagen, der hat mich geärgert, der hat mir was weggenommen. Wo Erzieher meinten, ja, das war vor 5 oder 10 Jahren, haben die das selber gelöst, jetzt muss ich da viel, viel öfters intervenieren. Thema Sprachentwicklung, flüssig sich klar zu artikulieren, für Kinder immer schwerer, dass Kinder immer mehr in Arm genommen werden wollen, immer mehr getröstet, immer mehr Nähe haben wollen und so weiter.
Wenn ich mir das jetzt so anhöre, und natürlich ist das Buch länger und die Befragung selbst natürlich sehr viel detaillierter, aber müsste man dann nicht eher ein Buch schreiben, das Generation erziehungsunfähig heißt?
Klar, also über den Titel kann man diskutieren.
Nee, aber ich meine sozusagen jetzt gar nicht, ich löse mich vom Titel, sondern das sagt ja dann eher mehr über die Perspektive auf Erziehung aus, als es über die Generation aussagt, die es betrifft. Oder nicht?
Naja, klar. Aber die Kinder haben sich ja die Lebenswirklichkeit nicht ausgesucht. Mhm. Ne? Also die finden die ja vor, so wie es so ist. Und die Eltern sagen immer fairerweise, ich komme da ja auch nicht so richtig raus, weil die Gesellschaft das von mir fordert. Also wenn alle Eltern ihre Kinder in die Schule fahren, dann möchte ich nicht der Rabenvater oder Mutter sein, der das nicht macht. Mhm. So wird es uns dann immer erklärt. Also das ist so ein gesamtgesellschaftliches Konstrukt, wo ich jetzt tatsächlich ungern nur einer Partei den kompletten Peter zuschieben würde, sondern das ist einfach ein Gesamtgesellschaftskonstrukt und top kommt noch Social Media hinzu, die Ängste, die wir haben, aber auch zu wenig Lehrer, zu wenig Personal, das kommt alles mit dazu, weniger Kinder tatsächlich und dennoch volle Plätze, all diese Dinge.
Habt ihr dazu Vermutungen angestellt beziehungsweise nachgeforscht?
Ja, sehr viel. Weil wir haben eine Parallelstudie gemacht, wo wir 650 Eltern zu ihrem Erziehungsverhalten befragt haben. Und wir haben Lehrer befragt, auf was glaubst du legen denn die Erzieher, die Eltern Wert in der Erziehung? Und wir haben die Eltern befragt, was ist denn so deine Priorität in der Erziehung? Und das war komplett konträr. Das war komplett widersprüchlich. Also die Eltern haben das, was die Eltern, die Lehrer haben das, was die Eltern versuchen, in Erziehung umzusetzen, nicht gesehen. Da war nämlich Sozialverhalten an Nummer 1 bei den Eltern. Und das haben die Lehrer an letzter Stelle gesehen. Und das ist eigentlich spannend. Und wenn man das mal sieht aus der Perspektive der Eltern, wenn ich mein Kind permanent vor einem schütze, ich allein das in die Schule fahre und es eigentlich immer nur um mein Kind geht, dann ist Sozialverhalten erstmal schwierig. So an der Stelle. Also das sind mehrere Gründe, warum Eltern so agieren. Wir haben einen enormen Anstieg an verunsicherten Eltern. Das ist mal ein Punkt. Also das ist nicht der kausal, sondern ganz, ganz viele. Es ist multikausal. Das zweite ist, dass...
Woher kommt die Verunsicherung, wenn ich das kurz fragen darf?
Wir werden immer älter, wenn wir Kinder kriegen. Wir haben immer weniger Kinder und wir können immer weniger unsere Eltern fragen. Also wenn du jetzt einen 40-Jährigen nimmst, den sein Vater ist dann vom Jahr 70 oder die Mutter und deren Tipps sind oft in der analogen Welt. Und ich finde jetzt schon, ich bin jetzt schon als 40-jähriger Vater zum Beispiel sehr stark in der digitalen Welt. Ich ergoogle alles. Und das machen etwa 90% der Eltern. Da googeln alle Unwegsamkeiten und 90%, die das machen, gehen davon aus, dass die Google-Treffer gar nicht stimmen müssen. Das heißt, die verunsichern sich etwa schon selber, weil ich etwa 3 bis 4 Minuten brauche, um das Schlimmste, was Google eben mir zeigt, auch zu finden. Ne? Dass der Zeckenbiss mein Kind tötet, dass der Radweg ohne den Superhelm
gefährlich ist. So wie ein Hypochonder, der am besten nicht googeln sollte, wenn er irgendeine Stelle am Körper hat.
Genau, und die Eltern, die noch aus der analogen Welt kommen und sagen, das ist alles normal und so weiter, das funktioniert eben nicht mehr. Da gibt es eben Brüche. Und da sehen wir, die Digitalisierung hat tatsächlich hier auch eine ganz andere Elterngeneration einfach mitbegünstigt. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist, dass Erziehungsratgeber tatsächlich boomen, wie ich mein Kind erziehen soll. Und die verunsichern mehr die Eltern, als dass die helfen. Auch bedürfnisorientierte Erziehung war dann oft, wurde oft, dieser Satz kam dann ganz oft und wir haben gemerkt, aha, die Eltern verwechseln Bedürfnisse mit Wünschen. Mhm. Ganz arg. Ich muss ja quasi die Bedürfnisse, mein Kind will jetzt das T-Shirt, das muss es selber erleben und so weiter. Und es war ganz schwer, an die überhaupt ranzukommen, zu sagen, nein, du bist auch ein bisschen Erziehungsberechtigter. Also du musst auch sagen, stopp, wo sind Grenzen? Und das war ganz schwer, da eben ranzukommen. Mhm. Und wir haben gemerkt, dass viele, die ihre Kinder überbehüten, das nur partiell machen. Die machen das nicht hundertprozentig. Es gibt unglaublich viele Durchlässigkeiten, wo sie ihr Kind sehr stark sogar vernachlässigen. Sei es, dass ich mein Kind ziemlich früh schon vors Tablet setze und gar nicht schaue, was es da anschaut. Sei es, dass ich mein Kind nicht beibringe, in Notsituationen selber sich zu wehren, zur Schule zu laufen oder wie auch immer. Mhm. Sei es darum, dass ich sehr viel abnehme oder mein Kind eben krank in die Einrichtung bringe, weil ich überfordert bin. Mhm. So. Und wir haben gemerkt, dass überbehütete Eltern auch in vielen Teilen sehr ungeduldig sind und dadurch auch bei Sprachentwicklung zu schnell reagieren. Also ich weiß ja schon, dass mein Kind den Ball will oder die Puppe, das muss es doch erst gar nicht artikulieren. Naja, aber so übst es halt auch nicht, das Sprechen. So, das haben wir gemerkt. Und dann gibt es natürlich nochmal große Unterschiede. Also wir haben feststellen können in unseren Studien, wir haben eine Vergleichsstudie nochmal in der Schweiz gemacht, dass je stärker die akademische Bildung der Eltern ist, desto älter sind sie, aber desto höher ist auch diese Intensivelternschaft oder Überbehütung. Und je bildungsferner die Eltern sind, desto schneller und stärker ist die digitale Bespielung. Also dann ist es immer das neueste iPhone, was mein Kind in sehr frühen Jahren schon haben muss. So, und beides sorgt eigentlich dafür, dass ich immer external bespielt werde. Also einmal durchs Tablet, sobald mir Langeweile ist, bespielt mich das Tablet external. Dadurch muss ich intrinsisch eigentlich nichts mehr für mich in irgendeiner Form entdecken. Oder weil meine Eltern, jetzt in dem Fall die Überbehüteten, zu schnell reagieren. Oder mein Kind ist langweilig, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss es entertainen, ich muss jetzt in den Zirkus fahren, in den Zoo fahren und so weiter. Und dadurch kommt auch so immer eine Übersättigung von außen. Und das findet eben jetzt gerade sehr stark statt durch die Eltern. Und das ist so eine Gemengelage, die am Ende eben dazu führt, was wir eben jetzt so haben. Und wir sehen das auch. Immer mehr Eltern, das war auch ein Teil der Studie, was mich so schockiert hat, dass es immer mehr Eltern gibt, die nach dem Unterricht die Lehrer belagern und fragen, ob das richtig ist, wie sie ihr Kind erziehen. Mhm. Ob sie das so machen sollen oder Erziehungstipps abholen oder nochmal fragen, was sie extra machen können oder um ihr Kind zu fordern. Das ist auch noch so ein Thema, was sehr stark zunimmt.
Zwei Kleinigkeiten noch, auch wenn das jetzt ziemlich viel war. Von Grundbedürfnissen spricht man ja eigentlich, wenn es um ja sehr menschliche, ja eben Grundbedürfnisse geht. Also zum Beispiel das Bedürfnis nach Autonomie, das Bedürfnis nach Sicherheit. Da geht es eben nicht darum, wie du gerade gesagt hast, ob man jetzt ein T-Shirt haben will oder nicht. Das vielleicht so als ein kleiner Punkt, weil diese Verwechslung ja wichtig ist, beziehungsweise das nicht zu verwechseln. Das andere, da bin ich gerade nochmal hellhörig geworden, gar nicht nur in Bezug auf Smartphone-Nutzung der Kinder oder Tablet-Nutzung, sondern es gab eine Studie, die jetzt herausgearbeitet hat, dass 43% der Kinder auch unter sogenanntem Fubbing leiden. Also darunter, dass Eltern eben die Aufmerksamkeit den Kindern eben nicht geben. Also da scheint es ja auch eine große Divide zu geben zwischen denen, die eben überbehüten und sofort alles von den Lippen ablesen und denjenigen, die sagen, du, ich kann gerade nicht oder ich bin nur so halb aufmerksam.
Es sind auch die gleichen Personen auch. Das sind gar nicht unterschiedliche. Die erste Social Media und Smartphone Berührung sehen ja die Kinder durch ihre Eltern. So, und Überbehütete haben eben, wie beschrieben, oft diese Ungeduld auch sofort immer den Kindern alles zu bieten. Und stellen wir uns einfach mal ein 5-jähriges Kind vor und sagt, Mama, ich möchte das und das oder wie hoch ist der höchste Berg, der schnellste Tier und so weiter. Und jetzt sagen oft Eltern, weiß ich nicht. Und dann sagen die Kinder in der Regel, ja, dann frag doch Google oder frag doch nach. Und das passiert dann auch. Also somit wird das Bedürfnis wieder sofort befriedigt. Ich bin auch auf meinem Handy und dann schaue ich auf mein Handy. Jetzt kommt plötzlich eine WhatsApp rein oder eine E-Mail. Ich bin dann körpersprachlich anders, wie mein Kind das eigentlich deuten könnte und so weiter. Das passiert relativ oft. Das ist nicht, dass wir das einmal in der Woche in einer Stunde machen, sondern es waren diese Menschen ja permanent. Denen ist es gar nicht bewusst, dass dieses Handy immer dabei ist. Wenn die mit ihren Kindern Ausflügen machen, das machen ja auch Überbehütete, die haben ja ihr Handy immer dabei, die tracken auch ihre Kinder. Oft kriegen die Kinder so Chips und man schaut, wo die dann sind und so weiter, aber die haben ihr Handy immer dabei und das Handy ist dann oft der Responsegeber, wenn Kinder was Tolles machen. Oh, das schaut schön aus, dann mach mir ein Video, mach's bitte nochmal. Oh, das schick mal der Oma. Mhm. Und ich suggeriere mein Kind immer, für egal was du machst, das ist so dokumentationswürdig, das muss ich in irgendeiner Form festhalten, das muss ich in irgendeiner Form dokumentieren. Und da ist das Handy immer omnipräsent dabei. Und da reagieren wir körpersprachlich anders. Plus, dass wir von Studien schon seit 2013 wissen, dass Momente, die wir mit dem Handy aufnehmen und schlechter einprägen, und der fotografierte auch. Das heißt, es gibt auch immer mehr Momente, die wir immer in den Äther ablegen und gar nicht mehr in unserem, ja, emotionalem Verstand, sage ich jetzt mal, oder im Gedächtnis, ja.
Der Generationenbegriff ist, wie gesagt, umstritten. In einem Beitrag von Das Wissen vom 28.05.2024 wird beschrieben, was die Generation, so es sie denn gibt, eint bzw. trennt.
Boomer, Millennials, Gen Z, Generation Alpha. Was versteht man überhaupt unter einer Generation?
Als Generationen bezeichnet man Gruppen von Menschen, die ungefähr den gleichen Abstand zu ihren Vorfahren haben, den Eltern und Großeltern, und zu ihren Nachkommen, den Kindern und Kindeskindern. Alle 20 bis 30 Jahre entsteht eine neue Generation, so die Theorie. Die geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1956 und 1965 nennt man die Babyboomer. Wer zwischen 1966 und 1980 geboren wurde, zählt zur Generation X. Zur nachfolgenden Generation Y gehören all diejenigen, die bis 1995 geboren sind. Bis 2009 spricht man dann von der Gen Z. Und die jüngste Generation, das ist die Generation Alpha.
Die Einteilung erscheint auf den ersten Blick willkürlich, wirkt gleichzeitig eindeutig. In der Forschung ist es jedoch etwas komplizierter.
Also der Generationenbegriff in der Soziologie wurde eigentlich maßgeblich von dem Soziologen Karl Mannheim geprägt. Das war schon Ende der 1920er Jahre. Da hat er einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Das Problem der Generation und definiert da Generation eben dadurch, dass Individuen gleicher oder eben benachbarter Geburtsjahrgänge eben dann potenziell auch dieselben sozialen und politischen Erfahrungen machen, und zwar in ihrer Jugendphase.
Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass das dazu führen kann, dass Kinder weniger selbstständig sind und häufiger unter psychischen Problemen leiden. Wobei hier wahrscheinlich Corona nochmal als großer Effekt dazukommt. Ich erinnere mich an eine Studie, die sagt, dass ein Fünftel der Kinder gerade unter psychischen Problemen zu kämpfen haben, was im Schulkontext vor allen Dingen deshalb schwierig ist, weil wir sehr wenige PsychologInnen für die einzelnen Schülerinnen und Schüler haben. Wenn man dieser Argumentation folgt, dann würde das doch auch bedeuten, dass Selbstständigkeit explizit gefördert werden müsste und psychische Probleme ernster genommen werden müssten. Also beispielsweise in der Schule als auch in der Erziehung, oder?
Nee, natürlich. Natürlich, weil ich dadurch auch eine ganz andere Art von Resilienz aufbaue, eine ganz andere von Coping-Strategien, Bewältigungsstrategien. Zum Anstieg der psychischen Störung, ja, die gibt es in der Tat. Corona war aber nur ein Beschleuniger von etwas, was davor schon da war. Die war da vor Corona schon extrem hoch. Das scheint aber irgendwie niemand interessiert zu haben. Die war aber, teilweise ist die nur bei 2-3%.
Interessiert immer noch nicht so besonders, wenn ich das mal sagen darf. Also im Diskurs findet das ganz wenig statt.
Das ist ein Riesenthema, aber was wir haben auch sehr starke Aggravationstendenzen, weil auch jede psychische Störung quasi ergoogeln kann und dann gleich sich selbst diagnostiziert.
Das musst du erklären, den Begriff musst du noch mal kurz erklären, den habe ich noch nicht gehört.
Also Aggravationstendenzen, dass ich Symptome überinterpretiere, dass ich dann sage, oh, mir geht's heute nicht so gut, was theoretisch einfach völlig normal ist, und ich sage, oh, ich glaube, ich habe Depression, ich habe das gerade ergoogelt, also ein Beispiel. Und ich gehe dann zum Psychotherapeuten, wir haben auch eine Übersättigung, also das heißt, wir haben viel zu wenig Psychotherapeuten, wir haben aber auch Menschen, die quasi jetzt zum Therapeuten gehen und vielleicht gar nichts Therapiewürdiges haben. Ich sage es mal ganz vorsichtig, ich will ja auch niemandem so nahe treten. Aber wir sehen dann oft nur die Daten, und auch in diesen Papers werden dann oft nur die Daten genommen von den Krankenkassen, die dann einfach sagen, okay, jetzt haben so und so viele Kinder quasi diese Psychotherapie in Anspruch genommen. Wenn man da nochmal genauer schaut und mit diesen Ärzten oder Psychotherapeuten spricht, dann sagen die, ja, da war schon auch ein Teil da, den hätte ich früher gar nicht aufnehmen dürfen, weil der ja eigentlich gar nichts hat, in Anführungszeichen. Das nimmt auch zu. Also auch hier wieder, weil eben Eltern sehr schnell beim Googlen sind, sehr schnell alles als ungewöhnlich oder außergewöhnlich wahrnehmen, sind wir auch schnell dabei, Dinge auch rein zu interpretieren, die da sind. Und deswegen reagieren wir dann auch plötzlich so sensibel. Oh, da steigt irgendwas an. Wir sind auch in einer gewissen Weise sensibler dafür. Also steigt im Mittel was an, aber nicht so, wie es jetzt immer dargestellt wird. Also wenn jetzt jemand mit 14 sagt, er hat Burnout, dann wäre ich auf jeden Fall sehr hellhörig, ob das tatsächlich der Fall ist.
Du bist ja vor allen Dingen Wissenschaftler, aber eben auch Sachbuchautor. Deshalb kann ich dir diese Frage auch stellen, hoffe ich. Wie könnten Bildungseinrichtungen und Eltern denn dazu beitragen, zum Beispiel diese Selbstständigkeit zu fördern? Also ist es so einfach, dass wir das, was wir gerade besprochen haben, einfach umdrehen und sagen, naja, Konflikte sind zu Konflikte, lass sie bitte selber austragen. Selbstständigkeit bedeutet autonomes Handeln, also lass sie doch bitte auch mal in die Schule gehen, sofern das natürlich möglich ist. Also ich spreche aus der Perspektive von jemandem, der eine Stunde Schulweg hatte, nur eine Strecke, damals von Bochum nach Hagen und wieder zurück, allerdings dann natürlich auch erst in der 8. Klasse, also das ist ja auch altersspezifisch. Aber kann man das einfach umdrehen oder gibt es wirklich auch Strategien, die man dann Eltern beziehungsweise auch Bildungseinrichtungen an die Hand geben sollte, um zu sagen, Leute, ihr solltet das fördern, denn es wirkt sich ja auch später auf die Arbeitswelt aus, da kommen wir auch noch hin.
Wenn wir es umdrehen, habe ich immer die Angst, dass wir von einem Extrem ins andere gehen. Okay. Also ja. die Gefahr habe ich. Und ich finde immer, dass wir in Deutschland immer so extrem reagieren. Es gibt immer nur Befürworter, Gegner und so weiter. Und so der Mittelweg fällt uns ganz schwer. Und der ist auch schwer umzusetzen, wenn wir es nicht richtig vorgeben. Wir müssen Räume schaffen, wo Kinder tatsächlich sich ein Stück mehr ausleben können. Wenn wir einfach mal schauen, statistisch gesehen, also konnte ein Kind vor 100 Jahren durfte sich ungefähr 10 Kilometer alleine im Alter von 10 Kilometer alleine von Heimatort irgendwohin bewegen. Den Nachbar bis, also Nachbar, ja, Freunde besuchen, mit den Angeln gehen und zwar 10 Kilometer. Das heißt, wenn man das jetzt nochmal aus der Metaperspektive betrachtet, hat dieses Kind einen Handlungsspielraum von 10 Kilometer, wo sie selber entscheiden kann, wo ich hingehe, wo ich Sachen erleben muss und so weiter. Kann man sich vorstellen, dass das, wie Kinder heute aufwachsen, also fast gar nicht möglich, irgendwas alleine zu machen, natürlich auch eine ganz andere Lebenswirklichkeitswahrnehmung ist, als es heute der Fall ist, weil meine Eltern halt einfach immer da sind. Und wenn meine Eltern immer da sind, bedeutet es auch, dass wenn es schlimm wird, meine Eltern das auch abnehmen. Und das passiert, das sind auch Reflexhandlungen, genauso wie diese ständige Filmen einfach eine Reflexhandlung ist. Dadurch kann es aber sein, dass wir bei dem einen oder anderen Kind auch sowas wie eine erlernte Hilflosigkeit mehr oder weniger mitforcieren. Und dadurch wären dann Dinge, die dann später nicht mehr wegwischbar oder machbar sind, weil die Eltern es nicht können, sowas Simples wie Liebeskummer oder wie auch immer, dann für Kinder etwas extrem Schwieriges, weil die Umwelt dann plötzlich als ohnmächtig wahrgenommen wird, weil ich halt einfach auch in kleinen oder in jungen Jahren nie gelernt habe, die Umwelt mit zu bespielen, mit zu gestalten. Und deswegen finde ich das auch so schlimm mit diesem Tablet. Das ist nochmal eine andere Liga wie Fernsehschauen. Im Fernsehen war das Programm vorgegeben und da gab es auch langweilige Sequenzen und so weiter. Aber ich kann mit dem Tablet ja permanent mich so berieseln oder mit dem Smartphone, dass ich permanent quasi gefangen bin in dieser Berieselungsschleife und dadurch immer von außen gespielt wird. Und auch da lerne ich nicht mit der Umgebung zu interagieren, wirklich was zu machen, sondern ich bin immer passiver Konsument. So, und wenn wir jetzt in der analogen Welt das auch noch forcieren, indem wir Kindern nichts mehr zutrauen, die nicht mehr auf Bäume raufklettern, sich nicht mehr prügeln dürfen, all diesen Themen, das wird ja tatsächlich verunmöglicht in vielen Bereichen, dann verschiebt sich natürlich so ein Stück die Wahrnehmung und das müssen wir halt alles mit einpreisen, was da so mitkommt.
Würdest du also dem amerikanischen Psychologen und Bestseller-Autor Jonathan Haidt folgen, der sagt, im Grunde sind Kinder physisch überbehütet und digital unterbehütet. Ich treibe es jetzt ein bisschen auf die Spitze, aber so argumentiert er mal nicht.
Ja, das beschreibe ich in meinem Buch Lebensunfähig auch so. Mhm. Also würde ich schon recht geben, auf jeden Fall, das sehen wir ja auch in den Daten, dass Eltern teilweise gar keine Ahnung haben, was Kinder da alles konsumieren. Was sie zwar im behüteten Kinderzimmer nebenan, aber eben Bilder anschauen. Ich muss als Grundschulkind nicht sehen, wie eine Katze in einer Rolltreppe eingequetscht wird mit blöden Kommentaren und so weiter. Und das ist einfach möglich. Und wenn wir auch mal schauen, was Kinder zum Beispiel schon an Pornografie schauen und was da für Jugendliche, keine Ahnung, Fetisch, Pissing und so weiter, das sind die meisten Suchbegriffe im Porno von jungen Menschen. Das ist schon alles eine andere Ebene, wie es eben früher der Fall war, wo es auch keine Algorithmen gibt, die relativ schnell erkennen, was mich affiziert und ich sehr schnell in der Schleife bin. Um das jetzt mal für die Zuhörer zu erklären, dieses Infinity-Scrolling, dafür sind Kinder oder wir Menschen gar nicht so gemacht, dass wir unendlich lang auf etwas sein können. Wir hatten früher Magazine, Hefte, die waren dann auch durch nach Seite 20. Aber wenn wir uns mal vorstellen, ich schaue so ein Heft an, eine Seite ist ein bisschen langweilig, die nächste ist wieder toller, die nächste ist top, die tolle, dann kommt wieder langweilig und wieder toller. Da wird mein Gehirn ja permanent animiert, weiterzumachen. Und plötzlich ist dieses Heft unendlich lang und genau auf mich zugeschnitten. Ich kann ja über die Inhalte mit niemand anders mehr sprechen, weil das genau auf mich zugeschnitten ist. Und dadurch, dass es eben unendlich dick ist, vergesse ich auch die Zeit. Ich vergesse auch quasi wie lange ich da drin bin und ich merke auch mir gar nicht, was da war, weil das gar nicht dafür ausgerichtet ist, dann ist das schon eine ganz andere Lebenswirklichkeit, die man da so wahrnimmt oder eine ganz andere Informationsverarbeitung, die auch am Ende des Tages zu einer anderen Generation führen wird.
Und die nennst du dann arbeitsunfähig?
Nein.
Nein, also sozusagen in dem eigenen Titel sowas nicht gemeint. Aber du analysierst ja auch die Einstellung der Generation Z zur Arbeit. Wie würdest du sagen, Ich will jetzt gar nicht auf diese Unterschiede gehen, weil wir haben ja gerade schon über Periodeneffekte auch gesprochen. Man müsste ja eigentlich sagen, wie ist die Einstellung der jetzt gerade aufwachsenden Menschen zur Arbeit, weil man lernt ja Arbeit immer nur zu einer bestimmten Zeit seines Lebens kennen. Klar, man kann später sozusagen auch die Arbeitsstelle wechseln und so weiter, aber dann hat man ja Erfahrung gemacht. Was ist das für eine Einstellung?
Naja, also ich erlebe die Arbeit auf jeden Fall völlig anders wie Menschen vor 30 Jahren. Und es ist nicht, weil die Arbeit sich geändert hat, sondern dank des soziodemografischen Wandels. Mhm. Wir haben jetzt die Jungen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, ist mit Abstand die kleinste Kohorte, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben oder von mir aus Generation. Und die stärkste Generation, die stärkste Kohorte, die sogenannten Babyboomer, verlassen jetzt den Arbeitsmarkt und dadurch gibt es eine riesen Lücke. Die haben aber den Arbeitsmarkt mehr oder weniger aufgebaut und die wiederum kamen in einer Zeit in den Arbeitsmarkt, wo die Wirtschaft angestiegen ist, aber es gab gar nicht so viele Plätze. Das heißt, man hat eine hohe Konkurrenzwahrnehmung, da haben sich auf gute Stellen schon mal 100, 150 Menschen beworben. Das war, teilweise gab es auch so utopische Stellen und wenn ich die bekommen habe, war ich natürlich sofort stolz, habe mich da sofort damit identifiziert. Ich war Teil dieser Firma. Und wenn ich heute eben 3 oder 4 Angebote in der Tasche habe, dann habe ich ein ganz anderes Entree in die Arbeit. Mhm. Dann habe ich auch einen ganz anderen Anspruch und dann ist Arbeit per se auch ein Stück entwertet und dann achte ich eigentlich viel mehr auf, was es springt eigentlich für mich raus, wie nämlich Freizeit war, all die Dinge und das ist jetzt das Entree in die Arbeit. Und man kann sich vorstellen, dass dieses Entree einfach eine ganz andere Arbeitswahrnehmung mit sich bringt, als es eben früher der Fall war. Jetzt aber zu sagen, die seien faul oder haben weniger Arbeit, da vergessen wir immer, dass wir gesamtgesellschaftlich, wie der Periodeneffekt, gesamtgesellschaftlich bequemer geworden sind. Wir sind alle ein Stück fauler geworden. Wir sind nicht mehr so fleißig. Und der jetzt in der Arbeit Karriere gemacht hat, muss sich auch nicht mehr durch 100 Leute durchboxen. So. Aber er hat eine andere Vita da drauf. Und das ist das, was zu den Konflikten führt, weil er einfach sagt, ich bin anders in die Arbeit eingetaucht. Mich wundert, mich irritiert es jetzt, wie er ist. Das hat es früher nicht gegeben. Und dann muss man den halt gegenhalten, ja, weil du früher gelitten hast, muss jetzt die Welt für immer leiden, ist ja auch kein Lösungsansatz, sondern wir haben uns weiterentwickelt, aber eben auch in der Arbeit und in dieser Einstellung dazu.
Aber da muss ich jetzt an 2 Stellen nachhaken. Zum einen bei diesem, wir sind fauler geworden, das wäre ja sozusagen ex negativo, das, was nicht Carsten Linnemann sagt oder auch Merz, wir müssen mehr arbeiten und nicht weniger. Gleichzeitig stelle ich mir vor, dass es nicht wenige Menschen gibt, die sagen, pass mal auf, hier fauler geworden, ich habe 2 oder 3 Jobs, um überhaupt genug Geld zu haben, um meine Miete zu bezahlen, ne?
Genau. Faul habe ich gar nicht gesagt, gesamtgesellschaftlich bequemer habe ich gesagt, weil einfach bestimmte Dinge jetzt möglich sind. Also es schreibt auch keiner mehr handschriftlichen Bewerbungsschreiben, sondern wir machen das jetzt auch digital. Es gibt halt weniger Wert jetzt auf Probezeit. Diese Dinge, dass jetzt Menschen keine Überstunden machen, dass keine viele Menschen einen zweiten oder dritten Job haben, das ist was ganz anderes. Das meinte ich damit nicht. Ich meinte jetzt in diesen Arbeitssetting, wo jetzt die jungen Menschen reinkommen und sagen, ich möchte das und das fordere ich ein, die fordern ja nichts ein, was die Alten nicht auch haben. Mhm. So. Und wenn die Alten sagen, das hat es bei mir früher nicht gegeben, dann sage ich, ja, es hat es früher nicht gegeben, was auch früher nicht möglich war. Das ist das, was ich meine. Ich sage nicht, dass wir gesamtgesellschaftlich, also dass wir jetzt fauler sind, sondern bequemer geworden sind. Versuch das mal so zu erklären. Wenn wir in einem Hochhaus leben im 10. Stock und da gibt es irgendwann mal einen Fahrstuhl, dann nutzen wir auch diesen Fahrstuhl. Punkt. So, jetzt kann ich nicht sagen, wir sind fauler geworden, sondern wir sind effizienter, weil wir diesen Fahrstuhl nutzen. Aber jetzt dem Kind vorzuwerfen, nicht Treppe zu laufen, das wäre jetzt kontrafaktisch, weil das Kind ja immer nur sieht, dass wir alle Fahrstuhl fahren. Und der Fahrstuhl ist ja nun mal jetzt da. Und das ist das, was ich meine. Und wenn ich es aber jetzt vergleiche mit, wir laufen alle nicht mehr Treppe, dann sind wir einfach bequemer geworden.
Aber das ist interessant. Müsste man dann nicht, also ich will nicht mit Schuld argumentieren, nehmen wir es mal Verantwortung. Müsste man nicht demjenigen dann die Verantwortung geben, der den Fahrstuhl reingebaut hat? Weil was ja oft passiert, ist ja sozusagen die Perspektive, ja, ja, klar haben wir einen Fahrstuhl eingebaut, das waren wir damals, wir wollten unbedingt einen haben, aber dass ihr den jetzt nehmt, das zeigt eigentlich, wie faul ihr seid. Also so ein bisschen diese The Kids These Days-Effekt heißt das, glaube ich, zu sagen, früher war alles besser und die Jugend von heute, die ist jetzt ganz schlimm, weil sie im übertragenen Sinn den Fahrstuhl nimmt oder eben, ja, you name it, eine 4-Tage-Woche fordert und so weiter. Also liegt die Verantwortung auch bei denjenigen, die die Arbeit zur Verfügung stellen?
Da sehe ich sie eigentlich hauptsächlich. Mhm. Weil wenn ich die 4-Tage-Woche anbiete, dann muss ich mich nicht wundern, dass da jemand kommt und die nimmt. Das ist einfach ein ganz normaler Fakt. Also so, und ich kann nicht sagen, oh, die sind alle fauler geworden und ich biete es aber gleichzeitig an, die Möglichkeit fauler zu sein oder fordernder, lass mal vorweg, fordernder. Das sehe ich genauso. Und wenn mir ältere Menschen sagen, früher war immer alles besser, dann sage ich, dann lass uns bitte nach früher gehen und dann feststellen, warum wir früher verlassen haben. Das macht keinen Sinn. Das ist so wie Make America Great Again. Das sind einfach unsinnige Aussagen, die überhaupt nichts in sich tragen, also kein Informationsgehalt oder irgendwie eine Richtung vorgeben. Aber du hast ja gesagt, auch so ein Satz wie, man hat immer schon über die Jugend geschimpft, das machen wir ja heute in ganz vielen Teilen nicht mehr. Also wir versuchen ja die Jugend in vielerlei Hinsicht viel ernst zu nehmen. Wir nehmen die wirklich ernster, wir heben die auf dem Tableau teilweise, was eben früher nicht der Fall war. Und auch da müssen wir etwas einpreisen, was oft vergessen wird, dass dann die jungen Menschen uns ältere Menschen einfach anders wahrnehmen, weil wir einfach viel, viel größeren Fokus haben. Und das führt teilweise zu extrem kruden Dingen. Beispiel die jetzige Wahl, Bundestagswahl. Es haben alle, um Gottes Willen, die wählen jetzt alle AfD und die Linkspartei. Es hat gar keinen mehr interessiert, dass auch 40 plus extrem hohen Anteil an AfD-Wählern hatte, als Beispiel. Und die Jungen eigentlich mit 3,7% der Erstwähler das sehr geringen Einfluss eigentlich hatten auf die Bundestagswahl und dennoch einen enormen Fokus, was wählt denn ihr, das geht ja gar nicht. Und dann werden bestimmte Menschen einfach aus der Diskussion exkludiert, die aber viel wichtiger wären, weil jemand mit 40 plus eigentlich schon eine gestandene Persönlichkeit hat. Und da würde ich mich viel mehr wundern, warum diese Person sowas plötzlich wählt, als beim 16-, 18-Jährigen.
Du hast auch an anderer Stelle in einem Interview gesagt, wenn jemand so viele Möglichkeiten hat und ich überspitze jetzt mal ein bisschen, sich nicht mehr anstrengen muss, weil er eben, wie du gerade eben beschrieben hast, einer von 100 Bewerbern ist, sondern quasi 4 Angebote bekommt, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn er sich sozusagen das Beste für sich rausnimmt. Aber müssten wir da nicht auch nochmal differenzieren, weil ich mir vorstellen kann, dass das für Hochqualifizierte gilt. Wir haben ja gleichzeitig auch 30.000 Auszubildende, die überhaupt keinen Platz finden. Also das geht bei mir noch nicht ganz zusammen.
Wir haben 30.000 bis 50.000 jedes Jahr, die gar keinen Schulabschluss haben.
Ja, ich weiß, 50.000 seit 10 Jahren, ist irre. Ja.
Genau, die wir gar nicht unterbringen können und gleichzeitig immer mehr Menschen, die Abitur schreiben. Immer mehr Menschen, die studieren. 56% der 18-Jährigen in Hamburg schreibt Abitur. Wir haben 22.000 Studiengänge kumuliert. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und wenn man mit Uni-Professoren spricht, was wir sehr oft machen, dann sagen, ja, ungefähr die Hälfte hat da gar nichts verloren, wo sie gerade sind. Das ist eben auch ein Thema, wo wir gesamtgesellschaftlich vielleicht uns nochmal neu kalibrieren müssten oder Schulsystem komplett nochmal neu denken müssten.
Aber muss eine Neukalibrierung von der Seite der Jugendlichen ausgehen? Also muss es darum gehen zu sagen, ihr habt hier eigentlich nichts verloren, wir selektieren euch raus, oder müssten nicht jene, die in Verantwortung sind, sich auch überlegen, wie schaffen wir es eigentlich, die auf eine Art und Weise mit einzubeziehen, dass sie die Inhalte mitbekommen? Oder kann man das so nicht sagen? Verstehst du, wie ich meine?
Ja, absolut. Also ist natürlich schwer. Ich kann jetzt nicht plötzlich der große Sieber sein und sagen, hier alle die schlechten Unis sind, fliegen raus, weil dann sind ja auch Arbeitsplätze gefährdet, und zwar von Kollegen, anderen Dozenten. Wir haben aber, um das mal mit einzubeziehen, wir haben junge Menschen befragt, wie sinnig findest du das, dass in der Grundschule Tablets ausgeteilt werden, wie man es jetzt in Bayern und Saarland versucht hat.
Ja, Söder hat den Schritt zurückgemacht, aber ja.
Ja, aber der macht viele Schritte hin und her. Aber 92% der 16-jährigen Schüler haben gesagt, das ist das Schlimmste, was wir machen können. Tablets austeilen in der Grundschule. Und da finde ich das komplett sinnig, weil das sind für mich Betroffene. Die sind mit der Digitalisierung, die können sich nicht einmal ein Wochenende ohne Smartphone und Tablet vorstellen. Diese Menschen zu fragen, finde ich absolut sinnig. Und wenn wir digitalen Unterricht einführen, die Kinder mit einzubeziehen, finde ich eine absolut sinnige und notwendige Thematik, die wir auf jeden Fall machen müssen, an der Stelle. Und wir müssen halt auch wieder lernen zu sagen, okay, nicht von einem Sinn ins andere, aber wir müssen schon auch sagen, okay, wenn jemand Abitur hat, dann muss das auch was Vergleichbares. Das muss ein Abitur halt auch sein und nicht irgendwie, jetzt ist es halt dem Zeitgeist geschuldet, dass das halt jetzt mal alle bekommen. So, wir haben zwischen 30% und 40% haben 1-Komma-Abitur. So, aber das spiegelt sich halt nicht wieder in dem, was wir dann rausbekommen. Was Unternehmen sagen, was da von der Uni kommt. Die haben dann auch einen 1er Masterabschluss, aber können verhältnismäßig wenig schreiben, sehr viele Rechtschreibfehler. Das sind Dinge, was Unternehmen halt auch permanent sagen. Das sind jetzt klar anekdotische Evidenzen, aber das hören wir sehr oft, und wir haben es auch bei uns im Institut schon oft erlebt, bei Praktikanten, wo wir uns gewundert haben, sagen, der hat jetzt in Statistiken eine 1 und der kann aber relativ wenig. Das ist für uns ganz schwer, damit umzugehen.
Zu dem Digitalen würde ich nur sagen, also auf jeden Fall Kinder und Jugendliche einbeziehen. Ich bin mir manchmal unsicher, eine Entscheidung, ob man was gut oder schlecht findet, basiert ja immer auf der eigenen Erfahrung. Und wenn die eigene Erfahrung zeigt, wenn Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer Digitales einsetzen, aber dasselbe machen, was sie schon immer gemacht haben, dann ist für mich auch verständlich, warum man sagt, also das, da brauche ich eigentlich kein iPad für, sondern ich würde argumentieren, dass das, was wir ja brauchen, Kompetenzen sind, die in Deutschland massiv auch zurückgegangen sind. Also 40% der Achtklässlerinnen sind in der Informationskompetenz nicht auf einem Grundniveau. Das ist, finde ich, immer so das Spannungsfeld. Ja, wir müssen Jugendliche mit einbeziehen, aber wir müssen ja auch irgendwie schaffen, wenn du gerade nochmal von der Arbeitswelt und den Unternehmen sprichst, dass sie die Kompetenzen haben, die dann auch in einer digitalen Welt benötigt werden, ne?
Genau, aber die müssen ja nicht, das muss ja nicht heißen, dass sie ein Tablet austeilen. Ich kann ja wunderbar digitale Themen analog vermitteln. Ethikkonzepte, Fake News, wie der Algorithmus funktioniert, das kann ich doch wunderbar analog vermitteln. Ich kann aber auch fächerübergreifend agieren. Also ich stelle mir jetzt mal in einer Utopiewelt vor, ich kriege ein Armband, keine Ahnung, das trackt mein Puls. Dann machen wir einen Sport, joggen wir eine Stunde, dann lerne ich in Biologie, wie viel Kalorien ich da verbrauche, und dann lerne ich in Informatik, dieses Armband auszuwerten. Dann habe ich so einen ganzheitlichen Ansatz, wo ich, als einer von ganz vielen Beispielen, so könnte man das Ganze einfach auch sinniger angehen, aber ich muss ja kein Tablet austeilen. Und wenn ich das mache, dann muss ich Lehrer darauf vorbereiten. Ich sehe immer noch keinen curricularen, also wenn ich in die Unis reinschaue, sehe ich immer noch keinen Lehrplan, wo dann drin steht, okay, digitaler Unterricht, wie funktioniert der, wie mache ich der? Und wenn wir das machen, dann sind wir schon mal 5 Jahre versetzt, bis diese Lehrer dann auch auf dem Markt sind, mit der Geschwindigkeit können wir gar nicht mithalten. Aber man merkt, wenn man die Politik so schaut, auch jetzt mit hin und her und rea und rein, dass wir versuchen, die Digitalisierung von unten auf zu verbessern. Also, dass wir die Kinder darauf vorbereiten und nicht die Erwachsenen. Also, wir müssen die Eltern darauf vorbereiten. Mhm. Wir müssen die Erwachsenen quasi in der Digitalisierung schulen, damit die auch in der digitalen Welt Vorbilder sind. Wenn wir jetzt nur die Jungen schulen, dann passiert ja das Gleiche wieder, dass wir die wieder alleine lassen in diesen Räumen. Mhm. Und es ist ein schwieriges Unterfangen, aber man kann da schon, finde ich, das smarter machen, als wir machen. Und mit Kindern mit einbeziehen meine ich eher, wie kommt das denn bei denen an? Wie wirkt das denn für die? Ja. Das meinte ich damit. Ich würde jetzt nicht sagen, was macht dir Spaß? Wir wissen ja aus vielen Studien, das Tablet macht 2 Wochen Spaß und dann ist es aber eigentlich nur noch hinderlich für den Lernprozess.
Ich würde gerne bei dieser Utopie noch mal kurz bleiben, weil ich deinen Blick spannend finde, von natürlich irgendwie außerhalb des Schulsystems, aber auf der anderen Seite natürlich basierend auf deiner Arbeit. 2 Dinge hast du schon mal gesagt. Förderung der Selbstständigkeit, Räume dafür hast du gesagt, und das sind ja oftmals Orte und Zeiträume, die in Schulen beides oftmals nicht gegeben sind. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass wir fächerübergreifend unterrichten müssen. Mhm. Als Reflexion des Digitalen, gäbe es noch was, wenn du schnippen könntest und wir jetzt nicht 16 verschiedene Länder mit Kulturhoheit und diverse weitere Ebenen des Bildungssystems hätten, was du auf der Grundlage deiner Erkenntnisse direkt umswitchen würdest?
Die Kulturtechniken müssen wir dank Digitalisierung viel besser beherrschen als weniger. Wir machen momentan das andere. Was meine ich damit? Wenn ich in digitalen Räumen gehe und ich von 60.000 Menschen gemobbt werden kann, dann brauche ich eine viel höhere Resilienz, als das jemals der Fall war. Wenn ich ein Prompt setze bei ChatGPT und Informationen bekomme, dann muss ich die viel besser einschätzen können, weil da auch ein 20%iger Fehler dabei, Bias dabei sein können. Das muss ich einschätzen können. Das heißt, die Digitalisierung führt nicht dazu, mir Sachen abzunehmen, sondern es wird alles komplexer. Wir stellen uns einfach vor, als der Taschenrechner erfunden worden ist, sind ja die Leute nicht automatisch besser in Mathematik geworden und auch nicht bequemer, aber die gut in Mathematik waren, die sind noch schneller geworden, die sind noch besser geworden, weil sie einfach Abkürzungen machen konnten. Und die schlecht in Mathe waren, konnten das nicht kompensieren. Das bedeutet eigentlich Digitalisierung. Das versuche ich
so also das, was man so Digital Divide nennt, passiert ja gerade auch schon. Diejenigen, die schon sowieso gut lernen, die können damit noch besser und effizienter lernen. Die es nicht können, da gibt es den Effekt des Deskillings. Man kann aktiv schlechter werden in dem, was man sich gerade versucht anzueignen.
Wir haben das auch während Corona gesehen, dass Kinder dann, es gibt welche, vor allem Schlechtere, die brauchten den Klassenverband, um dann auch irgendwie dran zu bleiben. Und es gab halt welche, die fanden den Klassenverband eher störend und konnten über den digitalen Unterricht sogar noch besser werden. Mhm. So, und danach habe ich als Lehrer eine absolut heterogene Klasse. Das wurde auch nicht aufgefangen. Und das meine ich immer wieder, die Lebenswirklichkeit der Akteure, in dem Fall der Schüler, einfach mitnehmen, die mit einbeziehen, die mit reinnehmen in den ganzen Unterricht. Wir müssen es auch ein bisschen dynamischer gestalten. Das würde ich mir wünschen, vielleicht noch ein bisschen zeitgemäßer, damit wir da auch mithalten können, weil andere Länder machen es eben und es wartet ja keiner, bis wir da irgendwie nachrücken. Mhm.
Zum Schluss frage ich die Gäste immer nach Angeboten. Das kann alles Mögliche sein, jedes Medium, was du auch möchtest, für diejenigen, die sich in diesem Bereich, den wir gerade besprochen haben, Generationen, Arbeitsmarkt, Bildung, anschließend noch weiterbilden wollen, beziehungsweise oftmals schreiben mir auch Leute, dass sie diese Impulse aufnehmen. Gibt es für dich da gerade etwas, außer deinen Büchern natürlich, aber die musst du ja selber nicht nochmal lesen, was du empfehlen würdest?
Vielleicht tatsächlich, dass die Leute ein bisschen wachsamer damit umgehen, mal versuchen, bestimmte Punkte innerhalb der Möglichkeiten zu reflektieren, mal zu schauen. Was ich mir wünschen würde, so ein bisschen ambiguitätstoleranter zu werden, also auch die Mehrdeutigkeit zuzulassen. Momentan sehe ich so einen Trend der Ambiguitätsintoleranz. Das würde ich mir wünschen. Und dann die größere Bubble mal zu hinterfragen. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand sich in deiner Bubble befindet, nur googelt oder nur YouTube nimmt, sondern wir bewegen uns wahrscheinlich alle in einer größeren Bubble. Also weil eben YouTube auch die Daten von Google und so weiter, dass die sich alle gegenseitig befeuern, dass man dort halt einfach auch mal die Gegenmeinung einfach mal zulässt, dass man zuhört und mal versucht zu verstehen, warum die andere Person das so sieht, ohne emotional oder ohne Wertung das einfach mal versucht mit aufzunehmen. Das würde ich mir gern wünschen, weil wir ja nach wie vor auch die Vorbilder unserer Kinder sind, weil wir wollen es ja auch von unseren Kindern, diese Ambiguitätstoleranz.
Heute sprach ich mit Rüdiger Maas, Psychologe, Philosoph und Gründer des Instituts für Generationenforschung. Mit seinen Büchern Generation lebensunfähig und Generation arbeitsunfähig liefert er provokante Thesen und fundierte Analysen zur aktuellen Situation der jungen Generation. Ganz herzlichen Dank, lieber Rüdiger, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne, danke Bob.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.